ARD.
Das war für mich wirklich ein Aha-Moment, weil mir vorher nicht bewusst war, wie Essensgewohnheiten aussehen, wenn das Gewicht so hoch ist.
Diese Folge von Science Tea Time erzählt, wie Dr. Ruth Hansen mit 17 eher aus Zufall zum Medizinstudium kam und dort ihre Leidenschaft für das komplexe Zusammenspiel von Molekülen in unserem Körper entdeckt hat. Vereinfacht, wenn ich jeden Tag einen Sahnepudding esse, dann werde ich Sahnepudding-abhängig. Stimmt es?
In einer gewissen Art und Weise ja.
Heute behandelt sie Adipositas-Patienten an der Uniklinik in Köln und forscht nach Medikamenten, die krankhaftes Übergewicht heilen sollen. Und dann gibt es jetzt seit einigen Jahren die wirklich medial extrem diskutierten Abnehmspritzen. Du hast uns mal zwei mitgebracht. Es sieht aus wie ein Füller. Beides zu kombinieren, Praxis und Forschung, das ist nicht immer einfach. Das verlangt einen enormen Einsatz, Durchhaltevermögen und viele zusätzliche Arbeitsstunden. Im Studium plagten sie auch mal Zweifel, ob das der richtige Weg ist.
Immer wenn ich zwischen Welten gewechselt bin, dachte ich in der Klinik, oh Gott, alle anderen sind viel bessere Ärzte als ich. Und dann bin ich zurückgegangen in die Forschungswelt und dachte, alle sind bessere Forscher als ich.
Ihr hört Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit mir Tee trinken und vom ruhmreichen Leben oder knallharten Überleben in der Forschung erzählen. Und in dieser Folge trinke ich Tee mit Dr. Ruth Hansen, Endokrinologin, Ärztin und Forscherin, die herausfinden will, warum zu viel Fett und Zucker auf Dauer unser Hirn tatsächlich verändern, warum ungesunde Essgewohnheiten so schwer zu durchbrechen sind und wie sich krankhaft das Übergewicht heilen lässt. Ich bin Caro Matzko. Ruth, schön, dass du da bist.
Hallo.
Aus Köln angereist. Ich darf erstmal einen Tee anbieten. Welcher darf sein?
Ich habe ja schon mal vorgespinst und mich für den Chai entschieden.
Gut, das ist eine gute Wahl. So sind wir. Ich darf dir ein heißes Wasser einschenken.
Ach, danke.
Du, Ruth, du bist so beschäftigt. Ich freue mich deswegen wirklich krass, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen, zu uns ins Studio, weil du machst nämlich zwei Jobs. Also du bist Forscherin am Max-Planck-Institut für Stoffwechsel. Und dann bist du auch noch Ärztin. Das heißt, du behandelst Adipositas-Patienten an der Uniklinik in Köln. Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
Also einen richtig normalen Arbeitstag habe ich nicht. Das wechselt. Das ist ja das Schöne an dem Beruf, den ich habe. Deshalb so 3 Tage pro Woche, die ich in der Forschung verbringe und 2 Tage pro Woche, die ich dann in der Klinik verbringe.
Und sag mal, welche Geschichten nimmst du mit aus deinem Klinikalltag? Gibt es so typische Patientinnen und Patienten bei dir?
Also als ich angefangen habe, Patienten zu sehen, direkt nach dem Studium, weiß ich, da hatte ich einen Patienten, also ich bin 1,78 groß, der war auch 1,78 groß und der Patient wog um die 180 Kilo. Und dann haben wir uns unterhalten, was er denn isst, ja, weil ich konnte mir nicht vorstellen, wie viel mein Patient essen muss, um dieses Gewicht dann auch zu halten und das nicht davon nicht abnehmen zu können. Und dann hat er erzählt, ja, morgens 2 Brötchen. Und sagte, ach, Frau Doktor, auch schon mal mit Marmelade und Nutella. Wo ich dachte, okay, 2 Brötchen würde ich auch noch schaffen. Und mittags in der Kantine sagte er, ach, Frau Doktor, ich esse auch schon gerne das Schnitzel. Da dachte ich, okay, aber davon hat man keine 180 Kilo. Und dann sagt er, und abends 2 Brote. Und dann dachte ich, okay, da komme ich wahrscheinlich an manchen Tagen auf mehr. Und ich habe es wirklich nicht verstanden. Und dann haben wir noch ein bisschen länger geredet. Und irgendwann kamen wir drauf, dass er meinte, und abends 2 Laibbrot. Und das war mir nicht klar in dem Moment.
Ach so.
Weil ich dachte, 2 Brote heißt 2 Scheibenbrot. Und das war für mich wirklich ein Aha-Moment, weil mir vorher nicht bewusst war, wie Essensgewohnheiten aussehen, wenn das Gewicht so hoch ist.
2 Laibbrote. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Für mich ist ja immer die Frage, könnte ich das jetzt bekommen oder ist die genetische Disposition relevant?
Ja, beides. Ne? Also Genetik ist sicher ein Faktor, der dazu beiträgt, aber die Umwelt, in der wir uns befinden, trägt natürlich auch ganz entscheidend dazu bei. Also wenn wir nicht den Zugang haben zu Essen, das ungesund ist und das Gewicht in die Höhe treibt, dann ist es schwierig, natürlich ein erhöhtes Gewicht zu entwickeln. Und bei der Genetik wissen wir auch, gibt es unterschiedliche Faktoren. Also je nachdem, welche Gene und wie viele Gene von ihren Varianten her verändert sind. Manche werden in der Kindheit schon ein höheres Gewicht entwickeln und andere erst im Erwachsenenalter.
Inwiefern fließen jetzt diese Geschichten, die du da erlebst und dieses Miteinander mit den Patientinnen und Patienten im Klinikalltag, wie fließt das in deine Forschung ein?
Also ich finde, es geht in beide Richtungen. Also ich sehe natürlich schon manchmal Sachen im Alltag oder in der Klinik, wo ich denke, ach, das verstehe ich jetzt nicht, warum ist das denn so? Oder ich sehe Muster, dass ich manchmal so Subgruppen habe von Patienten, die Ähnliches berichten. Dann versuche ich herauszufinden, okay, woran liegt das denn? Warum sehe ich diese Muster? Was steckt dahinter? Und das ist dann etwas, was ich mit in die Forschung nehme, dass wir dann schauen im Forschungsteam zusammen, okay, woran könnte das liegen? Was passiert im Gehirn oder mit dem Stoffwechsel, dass uns halt bestimmte Muster auffallen?
Ne? Was könnte es für ein Muster sein, damit ich es besser verstehe?
Also ein zum Beispiel, was ganz typisch ist, viele berichten, morgens und mittags klappt es oft noch ganz gut, wirklich alles so umzusetzen, wie man möchte. Ja? Und abends reißt es dann, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, man hat einen langen Tag, muss sich vielleicht noch um die Kinder kümmern. Und dann kann man all das, was man sich vorgenommen hat, nicht mehr so umsetzen, wie man möchte. Und dann bricht auch diese Kontrolle über das Essverhalten ein. Und das ist zum Beispiel ein typisches Muster, was wir uns jetzt anschauen, warum es abends so viel schwieriger ist und was da die Regulationsmechanismen sind als morgens früh.
Bei mir ist es so, dass ich dann denke, jetzt komme ich von der Arbeit, jetzt habe ich irgendwie auch meinen Sport gemacht, jetzt bin ich mit dem Hund draußen gewesen, habe noch die Hausaufgaben kontrolliert oder so und jetzt gönne ich mir was.
Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwie diesem Muster unterliegt. Das haben wir wissenschaftlich auch ganz gut verstanden. Und nur, dass halt im Gehirn gerade so ein Belohnungszentrum abends bestimmte Nervenzellen aktiver sind als morgens und deshalb wir einen größeren Selbstbelohnungsdrang haben, wenn
am Abend,
wenn unsere Ruhezeit anfängt.
Das beruhigt mich irgendwie.
Genau, also ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, die Frage ist dann, was man draus macht. Und das ist auch was, was wir mit dem Patienten besprechen. Die Frage ist immer, wie gestalte ich mein Umfeld? Ja, habe ich dann die Riesenpackung Schokolade zu Hause, die man dann aufessen darf? Oder habe ich einfach gar nichts zu Hause?
Wie löst du das für dich?
Also mein Mann ist bei uns der, der einkauft. Und wir schreiben zusammen die Einkaufsliste. Und wir haben einfach ganz wenig ungesunde Sachen im Haus.
Echt?
Ja.
Jetzt gehen wir mal in deine Biografie. Wir wollen ja auch ein bisschen wissen, wo du hergekommen bist. Du bist früh auch ausgezogen und bist mit 15 nach England aufs Internat. Das klingt, als ob du sehr ambitioniert warst.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob man das so sagen kann. Das hat sich so ergeben. Also ich wollte eigentlich ein Auslandsjahr machen in der Schule und das ist halt einfach dann länger geworden.
Okay, weil es dir gefallen hat?
Genau, weil es mir gefallen hat und es hat Spaß gemacht, ja.
Und war das schon immer der Plan, dass du Ärztin werden willst?
Nee, ich kann das gar nicht mehr sagen, warum ich mich dazu entschieden habe, Medizin zu studieren. Also ich habe lange überlegt, ob ich Jura studiere. Das fand ich auch immer total spannend. Ich weiß nicht mehr, warum es Medizin geworden ist. Aber so rückblickend, glaube ich, war es für mich das Richtige.
Wo warst du da? Wie sah da dein Internatsalltag aus?
Also ich war in der Nähe von London und wie sieht der Alltag im Internat aus? Also man steht morgens auf, man frühstückt gemeinsam, dann ist Schule.
Schuluniform?
Mit Schuluniform in England und dann nachmittags sind Sport und so kreative Aktivitäten. Dann gibt es eine Hausaufgabenzeit und Abendessen und dann ist der Tag schon wieder vorbei.
Studieren in England ist ja sehr teuer, deswegen ging es sich bei euch finanziell nicht aus, weil das sind ja wirklich unglaubliche Summen, die da investieren musst. Du bist dann nach München gegangen,
genau, an
die Ludwig-Maximilians-Universität. Und ich habe gehört, dass deine Mutter dich begleitet hat zur Einschreibung, weil du noch so jung warst.
Wie ist
das passiert?
Ja, dadurch, dass ich in England geblieben bin, war ich 17, als ich mit der Schule fertig war. Und als ich mich eingeschrieben habe, war ich nicht volljährig. Deshalb musste eine Begleitperson mit.
So, du bist dann ins Vorklinikum, da hast du in einem Seminar für Biochemie dann deine Leidenschaft für dieses Thema Stoffwechsel entdeckt. Was war das Besondere an der Biochemie und an diesem Seminar, dass du gesagt hast, okay, da gehe ich weiter?
Also ich glaube, zwei Sachen. So rückblickend würde ich sagen, ich hatte wirklich Glück mit den Dozenten. Das waren zwei Dozierende, die dieses Seminar sich aufgeteilt hatten. Und beide haben einfach hervorragende Lehre gemacht. Und es war so richtig spannend, also zu verstehen, so wie Moleküle ineinander greifen, den Stoffwechsel steuern und wie diese ganzen Prozesse im Körper ablaufen. Ich dachte, es gibt nichts Spannenderes überhaupt. Also ich fand damals schon, das ist unglaublich spannend.
Ja. Also es ist wie Jura-Prozesse, aber anders.
Aber
Prozesse
anders,
im
genau.
Körper, aber komplexe Systeme sind dein Ding.
Ja. Also, weiß ich gar nicht, aber stimmt, es ist eine gute Gemeinsamkeit irgendwie davon.
Ja. Heute ist ja der Stoffwechsel dein Forschungsspezialgebiet und du untersuchst, vereinfacht ausgedrückt zum Beispiel, dass eine Tüte Chips, die du regelmäßig zu dir nimmst oder ein Becher schöner Sahnepudding, sich nicht nur auf deinen Körper auswirkt, sondern auch tatsächlich auf dein Hirn und was so eine Art der Ernährung, und die haben wir ja durch die großen Lebensmittelkonzerne, haben wir ja die Palette voll mit solchen Produkten, sich wirklich, was die anrichten auf Dauer. Vereinfacht, wenn ich jeden Tag einen Sahnepudding esse, dann werde ich Sahnepudding abhängig. Stimmt es?
In einer gewissen Art und Weise ja.
Was richtet es an? Erklär mir, was das im Hirn macht.
Also wir haben eine Studie vor ein paar Jahren gemacht, die vor allen Dingen von meiner Kollegin Frau Edwardin Tanaratscha federführend geleitet wurde, wo wir uns angeschaut haben, was passiert im Gehirn, wenn wir jeden Tag Lebensmittel zu uns nehmen, wo viel Fett und viel Zucker drin ist. Und dann hat eine Gruppe morgens und abends eine Quarkspeise bekommen, die halt viel Fett und Zucker beinhaltet hat. Und die Kontrollgruppe hat genau die gleiche Kalorienmenge bekommen, nur mit weniger Fett und weniger Zucker, also wo mehr Protein einfach drin war. Und dann haben wir uns davor und nach 8 Wochen angeschaut, ob wir Gehirnveränderungen sehen können. Und das Erschreckende war, dass wir tatsächlich gesehen haben, dass sich das Belohnungssystem verändert hat und auch die Präferenz für ungesunde Lebensmittel sich verändert hat. Also die Leute mochten dann die hochkalorischen, ungesunden Lebensmittel lieber als vielleicht die nicht so hochkalorischen Lebensmittel.
Das heißt, ich lerne das richtig, ich konditioniere mich selber.
Ja, in gewisser Weise ja.
Aber ist es nicht evolutionär sowieso so angelegt, dass wir energiedichte, also kalorienhaltige Sachen vorziehen, weil es im Dschungel früher nicht so viel Sahnepudding gab?
Also da im Dschungel wäre das auch ein klarer Überlebensvorteil gewesen, wenn wir Snickers gefunden hätten.
Ja.
Aber jetzt, wo wir Supermärkte haben und den ganzen Tag davon umgeben sind, ist es halt langfristig ungesund.
Ein wichtiger Baustein in diesem ganzen hochkomplexen System des Stoffwechsels ist ja Insulin. Insulin kennen wir vom Diabetes, von der Zuckerkrankheit, Diabetes 1, Diabetes 2. Aber Insulin verbinden ganz viele nicht direkt mit Übergewicht. Was löst das Insulin? Das kann ja viel. Was löst es im Körper aus?
Also das Insulin, wenn man direkt über das Gewicht redet, das wissen wir auch von den Diabetespatienten, wenn die mehr Insulin brauchen, um den Zucker normal zu halten, dann steigt auch das Gewicht, weil das Insulin ein anaboler Faktor mit ist, der dazu führt, dass wir Masse mit aufbauen.
Was heißt anabol?
Also Massenaufbau.
Massenfett.
Ja. Ja. Ja, also nicht nur Fett, auch andere Masse, aber generell erstmal Aufbau. Ne? Das ist das Gegenteil von Katabol, wo es um den Abbau von Masse geht. Und was aber auch wichtig ist, das Insulin wirkt auch im Gehirn. Ne? Und wenn das Insulin dort nicht vernünftig wirken kann, vor allen Dingen, wenn es nicht vernünftig im Belohnungssystem wirken kann, sorgt das dafür, dass wir anders Entscheidungen treffen und unser Verhalten anders ist. Und das ist ganz, ganz maßgeblich dafür, wie wir unser Essverhalten steuern und unser Belohnungsverhalten steuern.
Das heißt, es ist wie eine Fernsteuerung. Es übernimmt.
Es ist ein Faktor. Es ist ein Faktor.
Mit dem Joystick zum Kühlschrank. Ja.
Also es ist ein Faktor, der dafür wichtig ist.
Und was passiert, wenn ich eine Insulinresistenz entwickle?
Also dann ist ja das Problem, dass das Insulin nicht mehr so gut wirken kann. Zum einen im Gehirn selber, aber natürlich auch im Körper, also in der Körperperipherie. Und wenn wir jetzt, wir haben ja eben über so Entscheidungsprozesse und Belohnungsverhalten gesprochen, wenn dann an diesen Nervenzellen, die dafür verantwortlich sind, dass ich halt gerne den Schokopudding mag, wenn da das Insulin nicht mehr so richtig wirken kann, kann ich mein Verhalten nicht mehr so gut an meine Umgebungsbedingungen anpassen. Also wir haben in einer Studie gesehen, dass zum Beispiel Menschen mit Übergewicht und Insulinresistenz, da ist es egal, wie hungrig die sind, die strengen sich immer gleich viel für eine Belohnung an. Während wir bei Menschen, wo das Insulin gut wirken kann, sagen können, wenn die richtig doll Hunger haben, dann sind die auch mehr bereit, sich anzustrengen, was man ja so erstmal intuitiv auch glaubt. Und wenn die weniger Hunger haben, dann strengen die sich weniger an, um Frühstück zu gewinnen. Aber wenn das Insulin nicht mehr wirken kann, dann können diese Nervenzellen, die steuern, wie muss ich mich jetzt anstrengen, wie motiviert bin ich, nicht mehr richtig arbeiten und strengen sich die ganze Zeit gleich viel an, unabhängig davon, ob man jetzt hungrig ist oder nicht hungrig ist.
Es gibt ja noch ganz viele andere Faktoren. Es gibt das Ghrelin, es gibt GLP. Also es gibt so viele Hormone, die in diesem Stoffwechsel eine Rolle spielen. Die sind ja im permanenten Austausch. Das Hirn permanent mit dem Magen-Darm-System, oder? Die kommunizieren von früh bis spät. Kann man dann eigentlich sagen, dass Adipositas, also Fettsucht, eine Hirnerkrankung ist?
Ich finde ja. Also es ist sicher nicht nur das Gehirn, was betroffen ist, aber es ist ein wesentliches Organ, wo wir wissen, dass Veränderungen vorliegen. Und ich finde, es ist auch mit ein wesentliches Organ für die Aufrechterhaltung dieser Erkrankung. Also ich muss ja kontinuierlich weiter viel essen, um mein Gewicht aufrechtzuerhalten. Und das Essverhalten, wie alle anderen Verhaltensweisen auch, werden durchs Gehirn gesteuert. Und das heißt, dass die Veränderungen, die wir im Gehirn haben, auch dazu beitragen, dass es so schwierig ist, das Essverhalten zu ändern. Und einfach mal so zu sagen, und jetzt nehme ich ab und krempel alles um.
Weil das Hirn immer Hunger meldet.
Ja, Hunger oder Appetit. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
Aha. Ja. Das heißt aber, wenn ich Adipositas habe ich permanent Appetit?
Also ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Ich glaube, dass das auf manche Menschen sicher zutrifft. Viele berichten auch andersrum, dass sie kein Sättigungsgefühl haben. Also dass sie nicht wahrnehmen können, wann sie genug gegessen haben, wann sie nicht genug gegessen haben.
Das leuchtet ein, wenn man zweierlei Brot isst. Ich meine.
Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man permanent die ganze Zeit Appetit hat, aber einfach im Durchschnitt mehr. Ja, und dann auch mehr konsumiert, weil einfach dieser Stopppunkt fehlt.
Was ich jetzt gelernt habe von dir, also zum einen ist es, wenn wir von Adipositas, also dieser Fettsucht reden, ist es zum einen eine genetische Disposition. Ja. Das heißt, entweder bin ich so angelegt schon mal, dass mein Hirn da so Kommunikationsschwierigkeiten hat. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch Lebenswandel. Das heißt, ich kann mein Hirn auf Junkfood programmieren, was ja ausschlaggebend ist dann auch für viele Kinder. Ja?
Absolut.
Wenn die Kinder mit so einem Essen, mit energiedichtem Essen groß werden, dann werden sie so konditioniert. Ja.
Vor allen Dingen, was wir gut verstanden haben, diese Kombination von Fett und Zucker, die ein besonders starkes Belohnungssignal auslöst. Und das weiß man mittlerweile auch. Das liegt einfach daran, dass auf unterschiedlichen Signalwegen dieses Signal vom Darm ins Belohnungszentrum hochgeht und sich dort der Belohnungseffekt von Fett und Zucker aufaddiert. Deshalb schmecken ja auch all die unten gesunden Sachen so gut, weil die einfach ein besonders starkes Belohnungssystem oder Signal auslösen.
Aber dann haben wir ja ein Riesenproblem.
Ja,
wir haben ein Riesenproblem, weil wir haben ja, ich nehme jetzt mal nur so einen Termin wie Halloween oder lass es Ostern sein. Süßigkeiten sind überall.
Ich finde, die Termine sind gar nicht so das Problem. Also ich habe ja eben gesagt, mein Mann geht bei uns einkaufen und wir waren vor 2 Monaten zusammen im Supermarkt und ich war wirklich lange nicht mehr im Supermarkt. Ich war richtig schockiert, dass eigentlich 3/4 der Fläche von prozessierten Nahrungsmitteln eingenommen wird.
Prozessiert heißt, sie sind verarbeitet.
Genau, hochverarbeitet.
Und man weiß nicht genau, was drinsteckt.
Ja, also man muss hinten das Kleingedruckte lesen, um zu wissen, was drinsteckt. Und selbst dann, glaube ich, ist es nicht immer klar verständlich für den Verbraucher, was so alles drin ist.
Aber wie würdest du es jetzt lösen? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir haben ein Energy Drink oder Softdrink-Verbot an Schulen, hilft das?
Ich würde sagen, ja. Also wir wissen ja, dass andere Länder sind dabei, nur Zuckersteuern einzuführen oder verschiedene Formen von Steuern und diesen Konsum von hochprozessierten oder zuckerreichen Lebensmitteln zu reduzieren. Und da gibt es schon erste Daten, dass das hilft. Und das ist aber etwas, wo wir in Deutschland noch sehr hinterherhinken. Also wir sind immer noch auf dieser Ebene, dass der Endverbraucher für sich selber verantwortlich ist und jeder sich um sich selber kümmern muss. Aber politisch passiert ehrlich gesagt in Deutschland gar nichts. Und das wäre ein ganz großer Schritt, um langfristig Prävention zu betreiben. Es reichen ja kleine Sachen, dass die Süßigkeiten nicht mehr auf Augenhöhe von Kindern an der Kasse stehen. Damit man nicht mehr den Kampf hat an der Kasse, ob man den Schokoriegel jetzt doch noch mitnehmen darf oder nicht. Das wäre ja schon ein erster Schritt. Oder dass man wie in England eine Zuckersteuer auf Süßgetränke einführt oder einfach eine gesetzliche Regelung, wie viel Zucker darf in Süßgetränken sein. Das wären alles Möglichkeiten, die man wählen könnte.
Ich glaube, 1/4 der Bevölkerung in Deutschland ist übergewichtig.
Hat schon Adipositas.
Und 60% der Männer, über 60% sind auf jeden Fall übergewichtig. Und 50% der Frauen. Das ist ja eine Pandemie eigentlich.
Ja.
Übergewicht.
Ja.
Ich spiele jetzt einfach mal drauf an, ich hasse dieses Thema, aber hast du manchmal auch Schwierigkeiten, weil du eine Ärztin bist?
Also tatsächlich im Patientenkontakt nicht, aber das ist eher immer noch in der Wissenschaftsszene, dass man als Frau oft einfach falsch eingeschätzt wird. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Also ich weiß, dass ich angefangen habe, Wissenschaft zu machen, bin ich regelmäßig gefragt worden, warum ich denn promovieren möchte. Irgendwann würde ich doch Hausfrau sein und Kinder betreuen und dann wäre es eigentlich Zeitverschwendung, wenn ich mich jetzt um die Promotion bemühen würde. Und das habe ich damals gar nicht verstanden, weil ich dachte, steht das ja nicht im Konflikt miteinander, irgendwie Kinder zu haben und berufstätig zu sein. Und das rückblickend ist mir klar geworden, irgendwie wie einschränkend diese Wahrnehmung von außen sein kann. Und auch jetzt habe ich es manchmal noch, dass ich bei größeren Veranstaltungen oder Expertentreffen gefragt werde, ob ich sicher bin, dass ich am richtigen Ort bin. Ja, ob ich nicht in einen anderen Raum wollte, so ungefähr.
Wie reagierst du dann?
Also mittlerweile, glaube ich, bin ich so gefestigt in meinem Berufsleben, dass ich dann auch sagen kann, das ist schon der richtige Raum und ich freue mich, Sie kennenzulernen.
Du bist auch wirklich sehr entspannt.
Ja, also ich glaube, es ist nicht immer leicht. Ja, je nachdem irgendwie, wo man so auf seinem Berufsweg steht, kann das auch einschüchternd sein.
Du klingst jetzt sehr entspannt, ja, weil du hast ja ganz viel geschafft. Aber gehen wir nochmal in deine Studienjahre zurück und senden einen Shoutout an all die anderen, die auch so zweigleisig fahren. Wie war das während deiner Studienzeit? Hast du auch immer gewusst, ich packe die Doppelbelastung.
Also im Studium war das tatsächlich noch ganz entspannt. Ich fand so die anstrengendste Zeit war, als ich meine klinische Facharztausbildung gemacht habe und parallel meine wissenschaftliche Ausbildung weiter vorangetrieben habe. Weil man immer wechselt zwischen zwei Welten. Also ne, man hat immer Rotation einmal in den Klinikbetrieb, in die Patientenversorgung, muss natürlich all die Stationen durchlaufen, die man für die Facharztausbildung braucht. Das ist dann nicht nur immer das, was gerade mit Stoffwechsel und Gewicht zu tun hat, sondern auch die Stationen, die auf der Intensivstation sind oder in der Notaufnahme, wo das tägliche Brot gar nichts mit dem zu tun hat, was man so in der Forschung macht. Und dann wechselt man wieder in die Forschungswelt, wo alle anderen das letzte Jahr weiter geforscht haben und muss wieder neu einsteigen. Und immer, wenn ich zwischen den Welten gewechselt bin, dachte ich in der Klinik, oh Gott, alle anderen sind viel bessere Ärzte als ich, weil die ganze Zeit nur Klinik machen und dementsprechend auch sich nur mit dieser einen Sache beschäftigen. Und dann bin ich zurückgegangen in die Forschungswelt und dachte, und alle sind bessere Forscher als ich, weil die ganze Zeit sich mit der Forschung beschäftigen. Und das hat mich schon beschäftigt eine Zeit lang, weil ich dachte, okay, mache ich das Richtige oder will ich mich nicht auf eine Sache fokussieren? Und rückblickend kann ich sagen, das war anstrengend, so beides irgendwie, auch in beiden ausgebildet zu werden und sich auszubilden. Das ist ja, wenn es gar nichts miteinander zu tun hat, manchmal für die Zwischenzeit auch gar nicht so leicht. Aber jetzt würde ich sagen, es hat sich gelohnt, weil ich jetzt so meinen Bereich habe, sowohl in der Klinik als auch in der Forschung, wo beides zusammenpasst und sich gut ergänzt. Also das, was wir am Anfang hatten, dass man Ideen aus der Klinik mit in die Forschung nimmt oder auch andersrum Sachen in der Forschung versteht, die man dann dem Patienten mit auf den Weg geben kann. Deshalb, glaube ich, hat sich das gelohnt, diese Jahre so beides parallel zu machen.
Welchen Tipp würdest du allen geben, die in so einer Situation gibt?
Ich glaube, wirklich versuchen, das zeitlich klar abzugrenzen. Also ich hatte auch so Phasen, wo ich viel Klinik gemacht habe, aber gleichzeitig noch Forschungsprojekte hatte, die liefen und unbedingt dann weiterlaufen mussten, weil auch es da immer zeitliche Limitationen gibt. Und wenn man innerhalb von einem Tag so viel hin und her wechselt, das frisst natürlich mehr Energie. Da gibt es Reibungsenergie, die einfach verloren geht. Aber wenn man klare Blöcke hat und sagt, okay, ich mache jetzt ein Jahr Klinik und danach mache ich wieder ein Jahr Forschung und man wechselt sich ab, ich finde das einfacher, weil das Gehirn sich klarer auf eine Sache fokussieren kann.
Jetzt gucken wir nochmal auf das, was die Forschung uns schenkt zur Behandlung von Adipositas-Patientinnen und Patienten. Es gibt ja mehrere Bausteine in der Behandlung von Adipositas. Es gibt natürlich Bewegungsempfehlungen, es gibt Diätempfehlungen, es gibt die Möglichkeit, sich zum Beispiel chirurgisch helfen zu lassen, eine Magenverkleinerung vorzunehmen. Und dann gibt es jetzt seit einigen Jahren die wirklich medial extrem diskutierten Abnehmspritzen. So, du hast uns tatsächlich mal zwei mitgebracht. Darf ich die mal anschauen?
Ich gebe dir mal beide.
Gott, das ist das erste Mal, dass ich sowas in der Hand habe. Es sieht aus wie ein Füller.
Ein bisschen, ja.
Da macht man den Deckel auf und dann zack.
Ja, und dann muss vorne eine Spritze drauf geschraubt werden.
Also die muss
ich
noch reinschrauben.
Die muss man noch draufschrauben.
Und dann kommt es da rein. Es gibt ja verschiedene Hersteller, es gibt verschiedene Wirkstoffe da drin, unterschiedliche Dosierungen. Ein wirklich wichtiger Baustein da drin ist GLP-1. Kannst du uns versuchen, kurz zu erklären, was GLP-1 hormonell für eine Rolle spielt?
Also GLP-1 ist eigentlich ein Peptidhormon, das bei uns im Magen-Darm-Trakt produziert wird, wenn wir etwas essen. Eine Hauptfunktion davon ist, dass es in der Bauchspeicheldrüse wirkt und die Insulinausschüttung ankurbelt. Und deshalb wurden diese GLP-1-Analoga ursprünglich auch für Diabetiker entwickelt, um den Zucker gut einstellen zu können. Mhm. Und dann hat man festgestellt, dass die Diabetespatienten, die diese Medikamente nehmen, auch an Gewicht verlieren. Und das liegt daran, dass das GLP-1 oder die GLP-1-Analoge auch im Gehirn wirken und dort das Sättigungsgefühl mitsteuern. Mhm. Ja, und dann einfach das Sättigungsgefühl erhöhen. Man hat weniger Hunger, auch weniger Appetit. Und dadurch kann man all die Vorhaben, die man sich in den Kopf gesetzt hat, was man eigentlich im Alltag ändern möchte, dann auch umsetzen.
Das heißt, die helfen, dass man abends nicht zum Beispiel diese Futterattacke dann hat.
Genau.
Kann man eine Aussage darüber treffen, ob ich mein Hirn wieder umprogrammieren kann?
Man kann jetzt nicht im Einzelfall sagen, so du wirst mit der Therapie dauerhaft dein Gewicht reduzieren können und du aber nur mit der anderen oder bei dir klappt es gar nicht. Also wir haben keine Möglichkeit vorherzusagen, wer was braucht. Aber wir wissen statistisch gesehen, dass nach verschiedenen Therapien so 20% der Leute es schaffen, ein medizinisch relevant niedrigeres Gewicht zu halten, wodurch halt Folgeerkrankungen unwahrscheinlicher oder sogar vermieden werden.
Folgeerkrankungen sind zum Diabetes,
Bluthochdruck, na, aber auch dann Herzinfarkt, Schlaganfall und auch neurodegenerative Erkrankungen. Ne? Das wird auch oft vergessen. Also Alzheimer ist auch, man hat ein erhöhtes Alzheimer-Risiko, wenn man Übergewicht hat, ne, oder Adipositas hat. Wir wissen aber nicht, wer zu diesen Leuten gehört, die es langfristig schaffen, das niedrigere Gewicht zu halten und wer nicht.
Woran liegt es? Also kann ich nicht diese Medikamente nutzen, um mein Hirn in dieser Zeit, wo ich diese Medikamente nehme, wieder zurück umzuprogrammieren? Also wenn ich diese, angenommen, ich nehme die Spritzen, die helfen mir, dass ich nicht so einen wahnsinnigen Hunger habe, dass ich ein Sättigungsgefühl entwickle, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch umsetzen kann. Und wenn ich jetzt in dieser Zeit nur gesunde Sachen essen und den Sahnepudding stehen lassen und den Schokoriegel, warum programmiert sich mein Hirn nicht wieder um?
Vielleicht musst du mit in die Wissenschaft kommen. Das ist so die Hauptfrage, wo viele Leute versuchen, eine Antwort zu finden. Das wissen wir noch nicht genau. Aber auf der anderen Seite, ich finde es gar nicht so unlogisch. Ja? Also wir wissen, dass dieses Molekül an den Nervenzellen entweder direkt oder indirekt mitwirkt und die Funktionsweise verbessert. Ja? Und warum die Funktionsweise, also wenn wir das Molekül dann nicht mehr im Körper haben, ist die Nervenzelle halt in dem Zustand, in dem sie vorher war und agiert in dem gleichen Zustand, in dem sie vorher agiert hat. Also ich finde es jetzt nicht unlogisch, dass wir da keine permanente Veränderung haben. Also bei einer Blutdrucktablette erwartet das ja auch keiner, dass wenn ich aufhöre, die zu nehmen, die Zellen im Körper, die für die Blutdruckregulation zuständig sind, sich dann auch verändert haben.
Ja, dass sie dann sagen, ach so, ich habe es irgendwie falsch gemacht all die Jahre. Genau. Jetzt mache ich es mal richtig. Okay, verstehe, jetzt leuchtet mir das ein, ja. Also wir können schon mal eine Sache festhalten. Adipositas, kann man sagen, wenn man sie hat, ist eine chronische Erkrankung.
Absolut.
Was kann man dagegen tun? Was bietet da die Klinik an Bausteinen in der Behandlung?
Also ich finde, der erste Punkt, den du gesagt hast, ist der wichtigste Punkt, weil das ist noch gar nicht so in allen Köpfen angekommen, dass wenn man einmal ein erhöhtes Körpergewicht hat, dass das eine chronische Erkrankung ist, wissenschaftlich richtig ausgedrückt, wissen wir aktuell nicht, ob diese Gehirnveränderungen, die dazu beitragen, das Gewicht aufrechtzuerhalten, reversibel sind. Wir gehen aber vom Worst-Case-Szenario aus und sagen, weil so viele Menschen immer wieder zunehmen und es nicht langfristig schaffen, ein niedrigeres Gewicht zu halten, dass diese Erkrankung chronisch ist und man nicht im Gehirn einfach so die Nervenzellen wieder in den Normalzustand versetzen kann. Und als Bausteine, die wir in der Klinik haben, haben wir zum einen alles, was Richtung Lebensstilinterventionen geht. Also das ist das, was wir multimodale Basistherapie nennen. Also wie verändere ich mein Essverhalten, mein Bewegungsverhalten? Und da brauche ich natürlich immer Ernährungsberatung, Bewegungstherapie und aber natürlich auch Verhaltenstraining dazu. Dann haben wir Medikamente, wie wir eben schon besprochen haben, die beim Abnehmen unterstützen können. Vor allen Dingen die GLP-1-Analoga.
Und die Abnehmspritzen.
Genau, was oft in den Medien als Abnehmspritzen bezeichnet wird. Und natürlich chirurgische Intervention.
Das heißt, chirurgische Intervention ist zum Beispiel eine Magenverkleinerung.
Genau, zum Beispiel. Mhm.
Und was wünschst du dir mit Blick auf die Lebensschicksale deiner Patientinnen und Patienten? Was wünschst du dir im Umgang mit diesen Menschen?
Also ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, dass zumindest in den medizinischen Bereichen besser noch irgendwie wir alle als Gesellschaft verstehen, dass sich niemand aussucht, diese Erkrankung zu haben, sondern dass nur man durch die Genetik, die man geerbt hat und vielleicht auch durch die Faktoren, mit denen man aufgewachsen ist, halt einfach eine Veranlagung hat, ein höheres Gewicht zu entwickeln oder nicht. Und dass das keine Entscheidung ist, die jemand aktiv trifft, sondern dass es eine Erkrankung ist, in die man dann reingerutscht ist. Ja, und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich würde ich mir langfristig wünschen, dass wir irgendwie so, sowohl medizinisch als auch politisch Wege finden, es für alle Menschen leichter zu machen, gesünder zu leben.
Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dr. Ruth Hansen. Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung und ihrem persönlichen Weg dahin erzählen. Von Ruth Hansen habe ich heute ganz viel gelernt. Ich habe gelernt, dass ein Becher Pudding am Tag über ein paar Wochen hinaus schon reicht, dass ich lieber süße, fetthaltige Nahrung zu mir nehme, als mal zum Radiesel zu greifen oder zum Apfel. Und wie schwierig es ist, sich ungesunde Essgewohnheiten überhaupt wieder abzugewöhnen. Und ich habe gelernt, dass es wirklich unglaublich große Vorteile bringt, wenn man Forschung mit der praktischen Arbeit in der Klinik kombiniert, auch wenn der Weg dorthin wirklich sehr beschwerlich ist und anstrengend. Aber das Invest lohnt sich. Vielen herzlichen Dank, liebe Ruth, dass du da warst.
Ich sage danke.
Wenn ihr Anregungen habt oder jemand kennt oder die oder der unbedingt mal in diesem Podcast erzählen sollte oder ihr als junge Wissenschaftlerin oder angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, dann meldet euch bei uns. Dafür ist nämlich dieser Podcast da, für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin immer noch Caro Matzko. Autorin Constanze Alvarez. Produktion Axel Fischer-Neuschwander, Simone Hundrieser, Matthias Sautier. Chefin vom Dienst Anna Kemmer. Redaktion Corinna Benning. Wenn ihr jetzt Bock auf noch mehr Denkanstöße und Aha-Momente zur Gesundheit habt, dann empfehlen wir euch den Podcast Synapsen. Das ist der Wissenschaftspodcast, in dem Corinna Hennig und Beke Schulmann mit Journalistinnen und Journalisten über aktuelle Gesundheitsthemen sprechen. Synapsen gibt es in der ARD-Audiothek. In der nächsten Folge Science Tea Time starten wir dann gemeinsam in ein neues Themengebiet, das Weltall. Dann spreche ich mit Kosmologin Maya Luja Niemeyer über die Frage, kann man das riesige Universum vermessen und dazu eine Landkarte entwickeln? Die aktuelle Folge Science Tea Time gibt es immer in der ARD-Audiothek.